Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen schönen guten Morgen wünscht ihr Ihnen. Die Weltklimakonferenz, die soll an diesem Wochenende zum Ende kommen. Vielleicht geht sie auch nochmal in die Verlängerung. Ob sich die 200 Staaten wirklich auf einen Weg einigen können, der die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzt? Naja, danach sieht's, habe ich so das Gefühl, gerade nicht aus. Auch wenn die Umweltministerin Schulze bei uns auf Radio 1 heute früh recht optimistisch geklungen hat. Nun gut, vielleicht hat dieses zähe Ringen um verbindliche Ziele, internationale Standards unseren Hörer Henry draufgebracht, uns eine Mail zu schreiben. Genau das hat er nämlich getan an dieweber@radio1.de. Da können Sie ja Themen, die Sie beschäftigen, vorschlagen für diese Sendung hier, in der wir dann dieses Thema 3 Stunden lang drehen und wenden. Henry jedenfalls, der erinnert sich in seiner Mail an Zeiten, in denen es eher ums Stromsparen ging, also in denen er einfach ein schlechtes Gewissen hatte, wie er schreibt, wenn er vergessen hat, auf dem Klo das Licht auszumachen. Und jetzt hat er das Gefühl, sollen wir alle im großen Stil auf Elektromobilität umsatteln. Ist das alles grüner Strom, der da fließt? Er fragt sich, stimmt diese Gleichung E-Mobilität gleich Umwelt- und Klimaschutz? Und genau das wollen wir diskutieren heute. So einen richtig starken Eingang in die Welt der Popmusik. Verzeihung. Hat das E-Auto anders als der herkömmliche Verbrenner noch nicht gefunden. Das Thema Elektrizität, metaphorisch betrachtet, ist aber groß. Sie hören jetzt Oasis, She's Electric und ich werde mal einen Schluck Tee trinken.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Klimakrise. Ist E-Mobilität die Lösung? Das ist das Thema dieser Sendung und draufgebracht hat uns unser Hörer Henry. Guten Morgen, Henry.
Ja, hallo, Katja.
Wie und bei welcher Gelegenheit bist du auf dein Thema gestoßen? Im E-Auto vielleicht?
Nein, ich bin unter anderem darauf gekommen im Urlaub, als ich an der Ostsee war und die Fahrradverleihe dort gute Geschäfte machten, und zwar vor allem mit E-Bikes. Und die Leute, die da rumfuhren mit E-Bikes, die sehen eigentlich alle gesund und kräftig aus. Und da habe ich mich gefragt, warum schaffen die es nicht mit eigener Kraft, sich fortzubewegen? Und ja, außerdem, ja, die E-Scooter in der Stadt, die will ich jetzt gar nicht erwähnen, sonst...
Hast du aber jetzt doch.
Ja, also was mich am meisten stört, ist eben dieses unnötige Verbrauchen von Strom. Ja, wir gehen nächstes Jahr aus der Atomkraft raus und außerdem müssen wir ja auch aus der Verstromung von Kohle und Gas raus. Und da können wir nicht einfach ruhig weiter oder noch mehr Strom verbrauchen, sondern für mich heißt die Lösung einfach erstmal einsparen. Mhm. Ja. Und dass wir dann natürlich nicht mehr Diesel und Benzin verbrauchen, ist auch klar. Nur, wenn ich da mir die Teslas angucke mit 1000 PS, ja, haben die Spitzenmodelle. Das Einfachste, so habe ich gestern mal recherchiert, ich habe eins gefunden mit 150 Kilowatt. Das ist aber auch noch, das sind über 200 PS, ja. Das stößt mir eben dabei auf.
Also du sagst, wir machen jetzt Dinge elektrisch, die eigentlich auch ohne Strom schon gut funktioniert haben und wir haben vergessen, Strom zu sparen. Du hast in deiner Mail an uns geschrieben, war nicht mal Strom sparen angesagt.
Genau, ja. Dazu kommt auch natürlich die Herstellung von Akkus erfordert auch eine Menge Energie, die auch immer vergessen wird oder unter den Tisch gefallen lassen wird. Und eben... Das Unnötige.
Jetzt würde ja aber wahrscheinlich eine Fahrerin von einem E-Auto oder der Nutzer eines E-Scooters sagen, ist nicht nötig, sondern kommt meinem Bedarf in diesem Moment super entgegen.
Ja, wie gesagt, ich hatte es glaube ich auch geschrieben, da wo es Sinn macht, ja. Da wo es wirklich Sinn macht, wo dann das E-Auto ein Verbrennungsauto ersetzt, dann ist es okay, dann erkenne ich das auch an. Nur wir müssen jetzt nicht so riesige Schlachtschiffe fahren und unnötig damit Strom verbrauchen, das meine ich.
Ja. In Glasgow wird jetzt verhandelt, ob und wie wir eine Erhitzung des Erdballs um mehr als 1,5 Grad verhindern können oder zumindest noch abbremsen können. Und zumindest in Deutschland scheint ja der Weg genau der zu sein, den du skizziert hast, nämlich E-Mobilität. Also wir mustern die Verbrenner unter den Autos aus, satteln um auf E-Autos. Wenn du dir jetzt eins kaufen würdest, Henry, würde dich der Bund fördern mit bis zu 6.000 Riesen. Ist das sinnvoll, deiner Ansicht nach, um die Verbrenner loszuwerden? Oder ist es eben Quatsch aus den Gründen, die du eben genannt hast?
Das ist ein Teil der Lösung, ja, sage ich mal. Also ein Teil, der andere Teil ist eben, wie gesagt, einsparen. Und dann nenne ich jetzt noch einen dritten Teil, der ist noch nicht vorgekommen, Wasserstoff, ja. Das ist, da mache ich gleich mal hier mit einem Vorschlag für ein nächstes Thema.
Gehst in Serie.
Weil Wasserstoff ist meiner Ansicht nach das Vernünftigere. Man kann damit ja auch
sogar. Ist aber halt noch nicht so weit.
Nee, aber das passt ja jetzt, weil die Lösung eben nicht nur Elektromobilität ist.
Die Lösung ist nicht nur Elektromobilität, findet unser Hörer Henry Peuschel, und der möchte, dass wir die E-Mobilität in dieser Sendung unter die Lupe nehmen. Machen wir, Henry, und danke für den Vorschlag.
Danke.
Und auf unseren Social-Media-Kanälen sind Sie schon am Diskutieren, aber wir möchten Ihre Ansicht dazu gern auch hier im Programm hören. Also fahren Sie E-Auto oder E-Roller, E-Scooter? Und welchen Beitrag leistet das im Positiven oder Negativen zum Klimaschutz? Rufen Sie uns an unter 0331 70 99 111. Wir wollen mit Ihnen diskutieren.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Moin, moin. So, wir sprechen über E-Mobilität an diesem Freitagvormittag und was sie bringt, wenn wir das nochmal unter dem Aspekt Klimaschutz und Energieverbrauch betrachten wollen. Und wir haben deshalb eine Umfrage für Sie vorbereitet. Die finden Sie ab jetzt auf radio1.de, können mit Ihrem mobilen Endgerät oder meinetwegen auch mit Ihrem immobilen Endgerät abstimmen auf radio1.de und uns folgende Frage beantworten. Wie sind Sie denn hauptsächlich unterwegs durch Stadt und Land? Ist es überwiegend elektrisch, also E-Auto, E-Bike, oder aber sind Sie doch eher mit Fahrrad, zu Fuß oder mit dem herkömmlichen Auto unterwegs? Das wüssten wir gerne. Radio1.de, da finden Sie unsere Frage an Sie, nämlich sind Sie eigentlich überwiegend elektrisch unterwegs? Anrufen können Sie natürlich auch noch unter 0331 70 99 111. Die Frage heute in die Weber ist, wie halten Sie es mit der Elektromobilität? Also ist das der Weg raus aus all den selbstgemachten Problemen, die wir haben und die derzeit in Glasgow verhandelt werden? Also Stichwort Klimakrise und Energiewende. 0331 70 99 111 ist die Nummer, unter der Sie anrufen können. Und das getan hat folgender Mensch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, wer ist dran?
Hier ist Peter aus der Uckermark.
Hallo Peter aus der Uckermark. Was meinst du, ist E-Mobilität die Lösung?
E-Mobilität ist die Lösung. Die Frage ist nur, ob wir dafür Batterien verwenden müssen.
Was denn sonst?
Man kann zum Beispiel Methanol fahren. Methanol kann man mit einer eigenen Solaranlage oder mit größeren Solaranlagen herstellen, dann nimmt man sogar noch CO2 aus der Luft, das kann man katalytisch herstellen. Und mit Methanol kann man kochen, mit Methanol kann man heizen, mit Methanol kann man sogar in einem normalen Verbrenner Auto fahren.
Was fährst du denn, Peter, so du Auto fährst?
Wir wohnen auf dem Lande, fahren leider zwei Autos. Meine Frau, die fährt einen Hybriden, also einer, der elektrisch und mit Benzin fährt. Überwiegend elektrisch im Nahbereich. Mhm. Und ich fahre einen richtigen Diesel, 13 Jahre alt.
Und aber im Hobbykeller bastelst du schon an deinem Methanolverbraucher?
Ja, ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gehört. An der Uni Rostock haben die ein kühlschrankgroßes Gerät entwickelt. Das geht. Es wird doch überall mit Milliarden gefördert, da wird dann plötzlich eine Anlage gebaut mit Förderung, da wird doch Kerosin ähnlich hergestellt.
Okay, Peter, ich kann das leider überhaupt nicht beurteilen, muss ich sagen. Da stehe ich hier im dünnen Hemde. Dank dir aber für deinen Anruf.
Ich wollte noch was sagen. Man kann auch mit Pflanzenöl fahren. Das war vor ein paar Jahren noch gestattet. Reines Rapsöl, das du auch für deinen Salat verwendest.
Ja, aber da ist natürlich die Diskussion, brauchen das nicht Menschen zum Essen eher, als dass wir es in den Tank kippen, ne?
Ja, das ist wirklich so. In Dänemark wird sogar mit Weizen geheizt. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird einem auch komisch, nicht? Aber das ist auch ein nachwachsender Rohstoff, nicht?
Okay, vielen Dank dir für den Anruf und mach's gut. Grüße in die Uckermark.
Danke, tschüss.
Tschüss. Und wir haben auch noch Fred an der Strippe. Guten Morgen.
Moin, ausschlafen.
Wie bitte?
ausgeschlafen? Hallo?
Ich habe ausgeschlafen und du?
Alles gut, alles richtig, ganz toll beim Arbeiten.
So, also wir sind beide ausgeschlafen, aber das interessiert ja hier gar nicht, sondern die Frage ist vielmehr, wie sollten wir mobil sein? Mit E oder gar nicht?
Und mit E ist für mich der größte Blödsinn. Und diese Regierung, die fördert so einen absoluten Unsinn, der viel zu teuer ist in der Herstellung. Und da macht sich auch keiner Gedanken über die Entsorgung. Was machen wir mit den Akkus, die dann verbraucht sind? Schiffen wir die wieder nach Afrika, wo die Kinder die Rohstoffe aus der Batterie rauspulen?
Okay, das sind jetzt zwei Sachen, Fred. Du bist jetzt mehr sozusagen beim Speichermedium. Aber ja, wenn wir mal zur nackten Energie kommen, die ist ja natürlich, wenn du Sonne erntest, sozusagen kostenlos und macht erstmal keine Umstände.
Ja, natürlich. Da muss ich aber auch die Übertragungsmöglichkeiten haben. Und das Netz in Deutschland ist überhaupt nicht für so einen Quatsch ausgelegt.
Also Infrastruktur ist nicht da, sagst du. Und das Speichermedium ist eine Umweltsauerei und eine soziale.
Naja, nicht mal bitte. Aber ich sag mal, wenn Sie auf dem Dach Ihren Sonnenkollektor haben und das Geld für 32 Cent gefördert kriegen, dass sie Energie haben und ich in meiner Firma eine Anlage habe, die 32 Euro kriegt, um die Energie wieder aus dem Netz rauszuziehen, weil die Netze für sowas gar nicht ausgelegt sind. Für so viel Sonnenenergie, Windenergie, hast du nicht gesehen, ist das Unfug. Und jeder weiß es, auch in der Bundesregierung, und es wird gefördert und gefördert und gefördert, was totaler Quatsch ist.
Fred, vielen Dank auch für deinen Anruf. Und ein schönes Wochenende.
Alles gut.
Tschüss. Und weiter ausgeschlafen bleiben. Tschüss. Und dann hätten wir hier noch folgenden Anrufer oder Anruferin. Guten Morgen.
Hallo?
Ja, genau. Hallo?
Ich wollte was dazu sagen, wie das mit den Wasserstofffahrzeugen ist.
Ja, bitte.
Okay. Also ich persönlich fahre zwar ein Dieselfahrzeug, aber ich weiß halt auch aus meinem weitläufigen Bekanntenkreis, dass da viele gerne ein Wasserstofffahrzeug fahren würden, weil diese Sache mit den Akkuautos, sprich Teslas, ist doch bloß eine vorübergehende, temporäre Sache. Und deswegen würde ich persönlich jetzt mir kein Akkufahrzeug kaufen, sondern lieber jetzt bis 2030 warten in der Hoffnung, dass eben die Wasserstofffahrzeuge in Serie fabriziert werden, auch zu einem erschwinglichen Preis und vor allem, dass das Wasserstoff-Tanksäulennetz ausgebaut wird.
Also du gehst davon aus, das ist ja ohnehin eine Brückentechnologie, über die wir hier reden und eigentlich müssen wir hin Richtung Wasserstoff. Ich nehme die Frage mit, wir sprechen nachher noch mit einer Energieexpertin. Der lege ich das nochmal vor. Vielen Dank auch für deinen Anruf.
Dankeschön.
Tschüss und einen schaffen wir vielleicht noch und zwar den von Christoph. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Moin, was meinst du? Ist E-Mobilität die Lösung für die selbstgemachten Probleme?
Die Lösung ist es meiner Meinung nach leider nicht. Es ist auch meiner Meinung nach eine Zwischentechnologie. Ich sehe auch eher Wasserstoff und auch Methanisierung, so wie der Peter es schon ähnlich meinte, für die Zukunft recht relevant. Also man kann aus Wasserstoff Methanol und Methan herstellen. Dazu nimmt man auch CO2 noch aus der Atmosphäre. Ist auch ein guter Prozess. Aber momentan ist das einfach noch viel zu verlustbehaftet. Also ich schreibe nämlich gerade eine Masterarbeit so in diese Richtung und da hat sich herausgestellt, dass ich zum Speichern von Elektrizität nur noch 10% der Energie am Ende in Methan übrig habe und das ist leider dann, ja, das ist momentan einfach noch nicht industriefähig. Aber es gibt noch eine interessante Variante, dass man Wasserstoff zum Beispiel auch direkt zu einem bestimmten Anteil in Methan mit einspeisen kann und damit könnte man direkt Gasverbrennungsmotoren problemlos betreiben, auch für Elektromobilität.
Okay, ein großer Ruf nach Wasserstoff, den vernehme ich hier aus der Radio 1 Hörerschaft und nehme den mit. Nachher spreche ich mit Claudia Kempfert. Da werden wir das klären und schönen Dank auch dir, Christoph, für deinen Anruf. Gutes Wochenende. Tschüss. Und ich habe ja so das leise Gefühl, dass die Hörerinnen sich gar nicht äußern wollen zur Frage E-Mobilität, sind aber hier auch herzlich eingeladen. Natürlich auch weiterhin Anrufe von Männern. 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl. Also ist E-Mobilität die Lösung? Müssen wir stärker auf E-Mobilität setzen? Das diskutieren wir hier heute.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Guten Morgen. Wir diskutieren in dieser Sendung, welchen Beitrag die E-Mobilität leisten kann, leisten soll oder eben aber genau nicht leisten kann zur Klimawende. Ich habe gesagt, rufen Sie an, sagen Sie mir Ihre Meinung dazu. Es kamen schon eine Menge Facetten. Was ist mit dem Wasserstoff? Sollten wir überhaupt vielleicht weniger Individualverkehr haben? Was ist mit den Batterien? Und das treibt auch Uta um.
Wir haben zwei Autos, mein Mann und ich, ein Diesel und ein Elektroauto. Dieses Elektroauto wird bei uns zu Hause getankt über unsere Solaranlage. Und für solche Einzelvarianten ist diese Elektrovariante ganz gut. Allerdings muss ich sagen, was wird mit den Batterien, wenn die nicht mehr können? Das ist genauso ein Problem wie mit der Atomenergie. Deswegen sind wir ausgestiegen, weil wir uns nicht darum kümmern, wohin mit dem Abfall. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten traurig macht, dass wir loslegen, starten. Wir wollen Elektroenergie, ohne nach links und nach rechts zu gucken.
So, das ist die Ansicht von Uta, die macht sich Gedanken über die Batterie und das Nachleben der Batterie. Dazu habe ich auch eine Mail bekommen von Matthias, der sagt, na ja, also die Akkus zumindest bei der Herstellung, lässt sich da noch was optimieren? Man muss Kobalt nicht unbedingt aus China importieren, das lässt sich auch ersetzen. Dann sagt er noch, im Laptop übrigens hat das bisher auch niemanden gestört. Also da zumindest scheint es Mittel und Wege zu geben, die Batterieproduktion umweltverträglicher zu machen. Dann war ja auch ein großes Thema bei uns Wasserstoff. Ist Wasserstoff nicht besser? Ist E-Mobilität vielleicht nur die Brückentechnologie dahin? Dazu äußert sich Thomas.
Eben gerade hat ein Hörer gesagt, er würde das Thema Wasserstoff favorisieren. Da ist natürlich sehr viel Glauben und Hoffen mit dabei. Die Produktion von Wasserstoff ist sehr energieintensiv und ist sehr ineffektiv. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir unsere mobile Flotte komplett auf Wasserstoff umstellen würden, die 3- bis 4-fache Menge an regenerativen Energien. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssten 3- oder 4-mal mehr Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen haben. So, und das ist nach jetzigem Stand sehr unrealistisch. Weil nur, wenn wir den Wasserstoff grün herstellen, macht es Sinn. Ansonsten ist es absolut ineffizient.
Wasserstoff scheidet aus diesem Grund aus, sagt unser Hörer Thomas. Wir wollen im Folgenden dann mal nach Norwegen schauen. Denn da ist die Automobilflotte der Norwegerinnen und Norweger weitgehend elektrifiziert. Mehr als die Hälfte der Autos, die da Individualverkehr verursachen, sind mit Strom betrieben. Was ist denn da los und wie funktioniert denn das? Lassen wir uns gleich erklären.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Derweil die Verhandlerinnen und Verhandler in Glasgow bei der Weltklimakonferenz nach Wegen suchen, um die Klimaerwärmung abzudämpfen, beschäftigen wir uns in dieser Sendung mit einem konkreten Baustein, der Rolle von E-Mobilität. Und in dieser Hinsicht ist das Verbrenner-Autoland Deutschland reichlich spät dran, verglichen beispielsweise mit Norwegen. Das ist nämlich einer der weltweiten Vorreiter in diesem Bereich. 2020 waren dort mehr als die Hälfte, genauer gesagt 54% aller neu zugelassenen Pkw reine E-Autos. Also keine Hybride und so weiter, die dann noch reingemauschelt werden, sondern reine E-Autos. Kurzer Vergleich zu uns hier. Hier sind etwa 97% nach wie vor Verbrenner. Was machen die denn da in Norwegen besser? Oder lässt sich das gar nicht so leicht übertragen auf unsere Verhältnisse? Das will ich Christian Klöckner fragen. Der ist Umweltpsychologe und Experte für E-Mobilität an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Viele Grüße in den hohen Norden, Herr Klöckner.
Dankeschön. Grüße zurück nach Deutschland.
Was fahren Sie denn?
Ich selbst fahre einen Volkswagen ID3, also ein reines Elektroauto.
Und liegen damit im Trend, wenn Sie in Ihre Umgebung gucken. Jetzt ist das ja in Deutschland so, hier werden finanzielle Anreize inzwischen gesetzt für den Kauf von E-Autos. War das auch in Norwegen der Königsweg, um das zu einer Erfolgsstory zu machen, oder gab es da andere Mittel und Wege?
Also Norwegen hat ein sehr kraftvolles Maßnahmenpaket schon vor 10 Jahren angefangen. Das besteht nicht nur daraus, dass Elektroautos günstiger gemacht wurden, sondern in Norwegen, im Gegensatz zu Deutschland, ist es ziemlich teuer, ein fossiles Auto zu besitzen und zu fahren. Mhm. Also es gibt relativ hohe Steuern, die CO2-abhängig sind, auf sowohl den Autokauf als auch auf also die jährlichen Abgaben, die ein Auto hat. Mhm. Und die konnten natürlich dann für die Elektroautos wegfallen. Zusätzlich hat Norwegen die Ladeinfrastruktur sehr stark ausgebaut. Man hat dann Vorteile bekommen, dass man zum Beispiel Busspuren mit benutzen durfte. Man hat frei parken können, am Anfang sogar gratis laden können und so weiter. Also man hat sehr, sehr deutlich darauf gesetzt, Elektroautos attraktiv zu machen.
Ja, klingt so, als hätten Sie generalstabsmäßig den roten Teppich ausgerollt für E-Mobilität. Das mit der Infrastruktur, haben Sie ja schon angesprochen, ist bei uns ein großes Problem. Das andere, glaube ich, was Käuferinnen und Käufer abhält, ist die Reichweitenangst, also die geringe Reichweite von E-Autos. Norwegen und Deutschland sind flächenmäßig vergleichbar. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie Autos mit einer größeren Reichweite? Nö, Sie setzen dann einfach auf die Infrastruktur.
Ja, das sind verschiedene Aspekte. Also das eine ist, dass die Reichweite inzwischen ja gar nicht mehr so kurz ist. Also vor 10 Jahren war das ein Problem. Inzwischen ist das eigentlich kein Problem, wenn die neueren Elektroautos locker 400 Kilometer fahren können mit einer Batterieladung. Aber die Infrastruktur ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt dabei. Und man muss auch sehen, dass in Norwegen die Haupt-Elektroauto-Bereiche eigentlich im Einzugsbereich der größeren Städte lagen. Das ändert sich im Moment, wo eben die Reichweiten größer werden der Elektroautos. Jetzt kommen die auch in die nordnorwegischen Gebiete, wo eben nicht so viel Ladeinfrastruktur ist.
Was für ein Strom verfahren Sie denn da in Norwegen? Öko oder konventionell?
Also Norwegen hat ja generell einen sehr hohen Anteil Wasserkraft im Strommix, der ganz praktisch ist, weil der ganz gut regulierbar ist. Also für Norwegen ist das sehr vorteilhaft, Elektromobilität zu haben. Es gibt allerdings auch Studien, die sagen, selbst mit dem derzeitigen deutschen Strommix kommen Elektroautos immer noch besser raus, weil die energieeffizienter sind als Verbrennungsautos. Und in der Umstellung zu mehr regenerativen Energien wird natürlich die Bilanz dann auch immer besser in Deutschland auch.
Jetzt sagen allerdings Mobilitätsforscher auch, kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland unseren riesigen Fuhrpark, hier sind 48 Millionen Wagen zugelassen, dass wir den jetzt einfach austauschen und elektrifizieren. Wie ist das bei Ihnen? Ist da Individualverkehr nach wie vor King oder hat das Land auch seinen Nahverkehr ausgebaut und elektrifiziert?
Auch das, vor allen Dingen in den Ballungsräumen, hat das parallel stattgefunden. Es gab vor Covid eine deutliche Steigerung in der Nutzung von Bus und Straßenbahn und Bahnen in den Räumen Oslo, Trondheim, Bergen. Im Moment ist allerdings die große Gefahr, dass durch die Covid-Pandemie die Fahrgastzahlen so stark zurückgehen, dass das sich nicht mehr trägt. So, wir werden sehen, ob sich das wieder zurückentwickelt.
Das erfahren wir von Christian Klöckner über E-Mobilität in Norwegen. Dort ist er Umweltpsychologe und Experte für genau das, E-Mobilität, an der Uni in Trondheim. Wir danken fürs Gespräch. Schönes Wochenende.
Dankeschön. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir sprechen hier über E-Mobilität und deren Beitrag zu einem klimaschützenden Mobilitätsverhalten oder doch zumindest nicht weiter schädigenden Verhalten. Und dazu hat Frank angerufen und der weist auch nochmal auf einen interessanten Aspekt hin.
In der gesamten Diskussion fehlt mir so ein bisschen auch die Betrachtung, Verbrennungsfahrzeuge emittieren ja nicht nur Abgase, sondern auch sehr viel Wärme. Wenn wir in einer städtischen Überhitzungssituation sind und Gründächer bauen wollen, warum betrachtet eigentlich keiner die Abwärme, die von Autos ausgeht? Beim Verbrennungsmotor habe ich 30% der Energie, die ich reinstecke, für die Bewegung und 70% in etwa sind Verlust in Form von Wärme, die in die Umwelt gehen.
Also ganz schön vielschichtiges Thema, das wir heute beackern. Und auf den Aspekt Abwärme hat Frank hingewiesen und am Telefon habe ich Sönke. Willkommen.
Moin.
Worum geht's dir?
Naja, wie gesagt, was bei diesen ganzen Diskussionen E-Mobilität und Wasserstoff und sowas nicht so ein Aspekt ist, ist solche Leute wie ich. Ich verdiene 1200 Euro im Monat, habe Teilzeit und einmal Abendschicht. Und also Teilschicht, weil ich auch gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt bin. Und ich kann mir kein neues E-Auto leisten. Und wenn ich mit dem Öffentlichen hinfahren würde zur Arbeit, das sind 15 Kilometer, brauchte ich 1,5 Stunden hier in Berlin. Und mit einem Auto brauche ich eine halbe Stunde.
Hast du vorhin das Gespräch mit dem Umweltpsychologen in Norwegen gehört?
Der hat, ja, genau.
Der hat ja dargestellt, wie Verbrenner einfach teurer gemacht wurden und E-Autos und eben die ganze Infrastruktur drumherum sehr, sehr einladend gestaltet wurden. Wäre das ein Modell für Deutschland, deiner Ansicht nach?
Ich glaube kaum. Also für mich zumindest erstmal nicht, weil, wie gesagt, man hat nicht mal die Kohle, um... Also man kommt hier gerade so über die Runden, seine Wohnung bezahlen und die ganzen Unkosten und naja.
Aber wenn das also, E-Auto sozusagen künstlich günstiger gemacht würde als der Verbrenner?
Das muss aber ziemlich viel günstiger dann gemacht werden.
Naja, so also hat er es geschildert, dass da
Ein E-Auto kostet auch mal eben 23.000, die billigsten.
Ja, genau, die neuen, aber die gibt's ja dann auch gebraucht. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, wir haben nicht im Detail über die Preise gesprochen, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagt er, dass du dir gar nicht mehr überlegen musst, wofür entscheide ich mich jetzt, weil du sozusagen als sparsamer Kunde instinktiv in Richtung E-Mobilität gehst.
Mhm. Naja, müssen wir sehen, wie das politisch weitergeht. Aber zurzeit ist das eben halt so, dass man ein bisschen mit einem schlechten Gewissen mit einem Benziner durch die Gegend fährt. Ich benutze den auch nur zur Arbeit zu fahren und nirgends was anderes. Sonst fahre ich Fahrrad und meine Umgebung hier halt nur ab. Und ja.
Sönke, vielen Dank auch für deinen Anruf.
Bitte.
Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Stimmt die Gleichung E-Mobilität gleich Umwelt- und Klimaschutz? Diese Frage verdanken wir unserem Hörer Henry. Der stellt fest, immer mehr wird elektrifiziert, gerade auch im Bereich Mobilität. Was bedeutet das eigentlich für unsere Klimabilanz, fragt er sich. Und wir fragen das die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Morgen, Claudia Kempfert.
Guten Morgen, Frau Weber.
Mehr als 48 Millionen Autos sind in Deutschland zugelassen und der Trend der letzten Jahre ist klar, von Jahr zu Jahr findet eine wundersame Autovermehrung statt. Davon fahren knapp 300.000 mit Strom. Ist in Sachen Klimaschutz was gewonnen, wenn wir alle diese 48 Millionen Autos künftig mit Strom betreiben?
Nein, das kann nicht das Ziel sein. Es geht in der Tat bei der Verkehrswende darum, Verkehrsvermeidung, Optimierung, Verlagerung zu machen, sprich möglichst viel Verkehr auch auf die Schiene zu verlagern, den Schienenverkehr zu stärken, den ÖPNV auszubauen, den Fahrrad- und Fußverkehr sicherer zu machen. Das ist das eine. Aber die Elektromobilität hat schon einen wichtigen Baustein, gerade weil wir in der Zukunft ja die Energiewende machen. Sprich, wir werden ja mehr Ökostrom herstellen und diesen Ökostrom dann direkt auch zu nutzen. Entweder durch den Schienenverkehr, aber eben auch durch den Individualverkehr ist effizient und auch sinnvoll, aber eben nicht so viele Fahrzeuge, sondern deutlich weniger. Die sind dann kleiner, intelligenter, leichter und vernetzter.
Das ist eine Wunschvorstellung Ihrerseits oder eine Prognose?
Na, es wird schon in diese Richtung gehen, weil im Moment haben wir ja wahnsinnig viele Fahrzeuge, die auch sehr viel Platz brauchen, nicht nur Straßen, sondern auch Parkräume. Das ist kostbarer Raum, den wir anderweitig nutzen sollten. Und in der Zukunft, wenn wir eben auch wegkommen, eher von dieser autozentrierten Mobilität hin zu einer gesamtheitlichen Mobilität, menschenorientierten Mobilität, der ÖPNV billiger wird, der Schienenverkehr attraktiver, billiger wird, der Fahrradverkehr mehr genutzt wird, dann sind die Alternativen auch viel mehr da. Im Moment haben wir zu viele Vergünstigungen für das individuelle Automobil. Und das ist eben ein fossiler Verbrenner. Das schadet ja eben der Umwelt und dem Klima. Deswegen müssen wir da weg. Und wenn die Anreize richtig gesetzt werden, ist es keine Wunschvorstellung, sondern tatsächlich Realität.
Also Sie sagen Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern, sagt unser Hörer Falkmar. Der hat uns geschrieben, das ist doch Wunschdenken urbaner Idealisten. Und der würde Ihnen zur Beseitigung Ihres Realitätsverlustes ein Jahr Leben auf dem Land empfehlen, inklusive familiärer Herausforderungen jenseits von S- und U-Bahn und Straßenbahn. Also der sagt, ich brauche ein Auto, Punkt.
Ja, ich komme auch vom Land, insofern voller Realitätssinn, kein Verlust, sondern in der Tat ist es so, und das habe ich ja eben auch ausgeführt, dass wir Fahrzeuge in der Zukunft auch haben werden und die E-Mobilität ist gerade attraktiv auf dem Land. Ich habe die Diskussion nie verstanden, dass gesagt wurde, E-Mobilität ist etwas für Städte. Im Gegenteil, dann nutzen wir eher den Fahrradverkehr, den Fußverkehr, den ÖPNV, die Busse, das ist ja da ganz anders. Das ist auf dem Land eben nicht so und da spielen dann die Elektrofahrzeuge Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Und aus dem Grund ist da tatsächlich die Antwort auch dort Elektrofahrzeuge zu nutzen, aber eben auch intelligente, auch on demand. Das heißt, in der Zukunft kann man dann eben auch Fahrzeuge rufen, die einen dann von A nach B bringen. Und das ist keine Wunschvorstellung, sondern das wird auch kommen.
Unser Hörer Henry nimmt auch Anstoß an den E-Bikes, E-Scootern und so weiter, die überall zu leihen sind, also in der Stadt zumindest überall zu leihen sind, und sagt, wieso denn eigentlich? Das sind doch Sachen, die lassen sich mit Muskelkraft prima betreiben. Spielt das auch eine Rolle in der Klimabilanz, dass wir jetzt auch Fahrzeuge, die bisher mit Fuß und Bein angetrieben wurden, jetzt mit Strom antreiben?
Ja, also da stimme ich dem Hörer auch zu, dass man da auch mehr Muskelkraft, wenn möglich, auch nutzen sollte. Mich stören die vielen Scooter, die überall rumliegen, übrigens ja auch noch sehr. Also das ist in der Tat ärgerlich. Aber dort eben, wo auch mobilitätseingeschränkte Menschen unterwegs sein wollen, können auch solche Konzepte dann sinnvoll sein, wo es eben auch tatsächlich geht und machbar ist. Aber wir brauchen einen guten Mix, eben auch vom Fußverkehr, Fahrradverkehr, aber auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge.
Wenn ich jetzt erwägen würde, mir ein E-Auto zu kaufen, hätte ich einerseits einen Anreiz. Der Bund würde mir bis zu 6.000 Euro dazugeben für die Neuanschaffung. Andererseits hätte ich Reichweitenangst. Wenn ich mal ein Ziel erreichen möchte, das vielleicht 500 Kilometer entfernt ist, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da ankomme. Und wenn mein Tank oder meine Batterie leer ist, weiß ich nicht, wo ich tanken kann oder wo ich wieder Strom laden kann. Sehen Sie da auch ein großes Hindernis für die Wende oder spielt das eigentlich eine nachgeordnete Rolle?
Also es spielt immer weniger eine Rolle, weil die neuen Fahrzeuge tatsächlich auch hohe Reichweiten haben und die Ladeinfrastruktur auch kontinuierlich ausgebaut wird. Aber man muss sagen, diese Arten von Fahrten sind extrem selten. Statistisch gesehen fahren über 90% der Fahrzeuge am Tag weniger als 20 Kilometer. Und darum geht es ja auch, das ist ja die Mobilität, die wir täglich abdecken. Aber eben auch für längere Fahrten ist dann in der Zukunft das Elektroauto auch durchaus eine Alternative.
Wenn wir nun das Ruder rumreißen und wirklich flächendeckend die Infrastruktur für E-Autos schaffen, uns die zulegen, sagt Henry, ist doch eigentlich nur eine Brückentechnologie. Das, was wir wirklich bräuchten, wären Wasserstofffahrzeuge. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich dezidiert nicht so. Wasserstoff muss kostbar hergestellt werden. Dafür brauchen wir 3 bis 5 Mal so viel Ökostrom. Das ist wahnsinnig teuer und ineffizient. Und die Elektromobilität ist so viel effizienter. Also der Ökostrom, wenn man ihn direkt nutzt, er hat enorm hohe Wirkungsgrade. Das ist unschlagbar billig, schon heute mit einem Elektrofahrzeug rumzufahren. Verursacht ein Drittel der Benzinkosten, die wir normalerweise haben. Und diese Effizienzvorteile sind unschlagbar. Das haben wir beim Wasserstoff nicht, da ist man dann nochmal dreimal so teuer. Also das macht tatsächlich keinen Sinn. Dieser kostbare Wasserstoff, den brauchen wir für die Industrie oder für den Schwerlastverkehr, für den Schiffsverkehr oder Flugverkehr. Da ist es in der Tat sinnvoll. Aber für den PKW das zu tanken, das ist Champagner in den SUV-Tank, da warne ich vor, das ist tatsächlich nicht sinnvoll.
Sagt Claudia Kempfert, die ist die Leiterin der Abteilung Energieverkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Haben Sie vielen Dank heute Vormittag.
Ich danke Ihnen.
Wir sprechen heute über E-Mobilität und deren Beitrag zur Klimawende und haben eine neue Umfrage für Sie vorbereitet. Man wägt ja so ab, Auto, kein Auto, wenn Auto, dann E-Auto oder lieber doch nicht. Wir haben ja heute schon nach Norwegen geguckt in dieser Sendung. Dort geht der Trend nicht zuletzt wegen sehr deutlicher staatlicher Anreize ganz klar in Richtung E-Auto. Laut Umfragen dort würden 94% der Menschen, die da schon E-Auto fahren, und das sind mehr als die Hälfte der Bewohner, die würden sich kein anderes Auto mehr kaufen. Die übrigen 6% würden außerdem auch eher nicht mehr zum Verbrenner zurückkehren, sondern gleich ganz aufs Auto verzichten. Wir haben das in eine Frage gegossen, die ich jetzt gerne an Sie weiterreichen möchte. Ist Ihr nächstes Auto ein E-Auto? Und das ist sehr, sehr einfach zu beantworten, nämlich mit einem Ja, mit einem Nein oder einem Ich brauche kein Auto. Also, ist Ihr nächstes Auto ein E-Auto? Möchten wir gerne von Ihnen wissen. Beantworten können Sie das auf radio1.de.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Apropos gute Fahrt, wir sprechen heute über E-Mobilität und inwiefern die uns eben hilft bei der Eindämmung der Klimakrise. Es wird ja gerade verhandelt in Glasgow, Claudia hat es gesagt, gerungen um ein Abschlussdokument. Was können wir also tun, wenn wir unterwegs sind im öffentlichen Personennahverkehr, wie aber auch im Individualverkehr? Dazu hat uns Tobias geschrieben und der meint, die Menschen, also die in Deutschland, träumen im viel zu großen Maßstab weiter von Clean Diesel oder grünem Wasserstoff und wundern sich derweil, warum Öl- und Gaspreise und daran gekoppelt dann auch Benzin- und Strompreise steigen. Wir begeben uns offenbar lieber in die Abhängigkeit von autoritären Staaten oder globalen Lieferketten. Energie, meint Tobias, muss dort erzeugt werden, wo sie benötigt wird, regional und nachhaltig. In meinem Garten jedenfalls liegt kein Ölfeld, aber zum Glück scheint gerade die Sonne, also doppelt Glück gehabt, Tobias eben auch mit der Sonne, einfach so fürs Gemüt. Also 0331 70 99 111 ist die Nummer, unter der wir hier gleich miteinander diskutieren, inwiefern E-Mobilität was genau bringt. Wir sprechen hier über E-Mobilität in dieser Sendung und über die Zukunft derselben. Hajo aus Charlottenburg hat uns geschrieben und darauf hingewiesen, dass die auch eine Vergangenheit hat, und zwar in einem einfachen Aussagesatz. Berlin hatte 1933 bis 1965 Oberleitungsbusse. Punkt. Also will sagen, wir haben auch Strukturen rückgebaut, die wir jetzt ganz gut gebrauchen können. Ich wohne jetzt in Lichterfelde Ost, kann das bestätigen. Da wurde die erste elektrifizierte Straßenbahn in Betrieb genommen. Die fährt da heute leider auch nicht mehr, stattdessen Busse. So, also wir reden über E-Mobilität und geschrieben hat uns auch Sabine und die sagt, hält mich fit und ich nutze das auf Strecken, für die ich sonst das Auto nehmen würde, will ich aber nicht. Und dann nimmt sie, glaube ich, auch Bezug auf die Comedy von Dietmar Wischmeier und sagt, wer Pedelec-Fahren gleichsetzt mit Schnellfahren, hat keine Ahnung vom E-Bike. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit in der Stadt liegt bei etwa 17 km/h, auf Langstrecken eher drunter. Außerdem benutze ich mein Rad mit 100% Ökostrom. Birgit hat geschrieben und die haut in die Kerbe, die auch Claudia Kämpfer, die Energieverständige, hier bei uns im Interview entwickelt hat und sagt, die Lösung liegt eigentlich nur im Verzicht auf eigene Fahrzeuge in den Städten, ein besseres Angebot an Carsharing und der Ausbau des ÖPNVs und der Radwege. Dann war ja bei uns das Thema Batterien auch ein großes, also viele Hörerinnen und Hörer haben gesagt, naja, da werden noch die Rohstoffe dafür unter zweifelhaften Bedingungen abgebaut. Und umweltverträglich ist das dann auch nicht, sagt Nick, beziehungsweise er schreibt, ja, nee, die haben ein sogenanntes Second Life, diese Akkus. Und er weist darauf hin, die werden nach der Nutzung im Auto als Stromspeicher benutzt. Ein Beispiel dafür hat er auch, nämlich in der Amsterdam Arena im Fußballstadion wird die Notstromversorgung über Autoakkus im Second Life abgesichert. Und nach diesem Second Life wiederum gibt's auch noch sowas wie ein drittes Leben. Da werden die Akkus dann recycelt, schreibt Nick, und haben dann 80% oder 90% der Anteile, die wieder zurückgegeben werden können, in den Markt. Also eine ziemlich hohe Recyclingquote. Dann hat auch Mario dazu geschrieben und sagt, die Autoindustrie forscht schon stark an diesem Thema mögliches Recycling von Autobatterien. Die TU in Berlin, die sei da auch schon dran. Und in Berlin würden eben die Technische Universität, Mercedes und IG Metall da starke Zukunftspotenziale sehen und die auch heben wollen. Was meinen Sie denn? 0331 70 99 111. Wir diskutieren heute über E-Mobilität und Sie können anrufen.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Ist E-Mobilität die Lösung für die hausgemachten Probleme in Sachen Klimakrise? Und dazu haben wir eine Mail bekommen von Wolfgang. Guten Morgen, Wolfgang. Oder vielleicht ja, könnte ich auch sagen, Morgen. Guten Tag.
Ja, guten Tag, das ist alles richtig, es ist hell draußen, es ist November.
Und du hast uns gesagt, deine Gattin habe diese Sendung hier gehört und dir befohlen, hier anzurufen, als folgsamer Gemahl machst du das auch.
Ja, genau, also liegt daran, dass meine Profession darin besteht, die E-Mobilität in unserem Autohaus, also ich bin in einer großen Autohausgruppe, die hier überregional agiert, tätig für diesen Bereich, dass ich halt diese E-Mobilität speziell im Verantwortungsbereich Bereich habe. Mhm. Und das würde doch ganz gut passen, sich dort mal zu melden von der Verkaufsfront aus.
Hat die Frau recht. Was kannst du denn von der Verkaufsfront aus berichten? Also was wollen die Leute? Was sind deren Motivation, wenn die E-Autos kaufen? Oder wie berätst du die vielleicht auch? Du willst die ja verkaufen.
Ja, ja, unbedingt. Also die Motivation ist zwiegeteilt. Ne? Es gibt einerseits die Motivation, die Prämie mitzunehmen, die 6.000 Euro. Mhm. Übrigens Gratulation. Das erste Mal, dass ich nicht diese 9.000 Euro höre, sondern tatsächlich staatliche Zuschuss, also 6.000. Dann natürlich hauptsächlich der Treiber, der gewerbliche Bereich, weil die ja besonders davon profitieren. Also geldwerter Vorteil zum Beispiel bei E-Autos nur noch ein Viertel statt 1%. Das macht gerade im Dienstwagenbereich eine Menge aus, Kostenvorteile, Steuerfreiheit und also wirklich diese ganzen finanziellen Aspekte, die da sind, natürlich immer flankiert mit entsprechenden Angeboten, die man unterbreitet. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Leute, die sagen, ja, ich brauche jetzt ein neues Auto und ich will jetzt verdammt nochmal nicht mehr einen Verbrenner fahren. Ich möchte jetzt umsteigen auf umweltfreundliche Mobilität und dann sind genau die Elektromodelle, die wir halt im Angebot haben, im Fokus.
Also zwei Motivationsquellen. Einerseits finanzielle Anreize, staatliche Förderung. Andererseits sozusagen ethische, ökologische Beweggründe. Dann lass uns mal gemeinsam anhören, was der Hörer Peter gesagt hat.
Hm? Du, in Amsterdam kaufe ich mir ein Elektroauto, kriege einen Parkplatz, kriege eine Ladesäule, eine eigene. Naja, da würde ich dann schon mal auch überlegen. Aber was ist denn in Deutschland? Da kriege ich 10.000 Euro. Dann habe ich so ein Auto, habe hier wurde im Prenzlau in Richtung Polen, sag mal. Hier, ich habe hier noch keine Ladesäule gesehen, außer an einer Tankstelle mal an der Autobahn. Hier ist keine Ladesäule, ich wüsste das nicht. Ich finde, das ist völlig unausgegoren.
Völlig unausgegoren, sagt Peter. Du wirst natürlich, Wolfgang, gleich korrigierend eingreifen und sagen, 10 Riesen kannst du dir ohnehin abschminken. Es sind 6, die du dazu bekommst. Aber was Peter kritisiert, ist die Infrastruktur. Wo soll ich mein Auto laden? Das ist doch sicherlich auch eine Frage, die du häufiger hörst.
Ja, ich sitze jetzt gerade im E-Auto, bin rechts rangefahren und bin nicht weit weg, also ein paar Steinwürfe entfernt von der Ecke, wo er angerufen hat. Und wenn ich hier in meine App gucke, sehe ich Ladesäulen ohne Ende und alle mit 22 kW, ein paar Schnelllader sind dabei. Ihm fehlen schlicht und einfach Informationen.
Also ist das ein Mythos, dass die Infrastruktur so armselig ist?
Nein, es ist kein Mythos. Es wird immer falsch rübergebracht. Wir haben eine sich stark entwickelte Infrastruktur. Es entstehen immer neue Ladeparks. Es gibt einige Anbieter, regional und überregional, die da sehr, sehr viel investieren. Es gibt private Investoren, die auf ihren Kundenparkplätzen bei Supermärkten oder Möbelhäusern Ladesäulen aufbauen. Es ist... Man sieht sie nicht wie an der Tankstelle. An der Tankstelle fahre ich an der Straße vorbei, rot, gelb, blau, grün, groß, die Tafel mit den Preisen an, die mich mittlerweile überhaupt nicht mehr interessieren. Aber eine Ladesäule, die ist klein. Die sind dann irgendwo auf den Parkplätzen. Und wenn ich da vorbeifahre und nicht ganz selektiv danach suche, natürlich weiß ich das dann nicht. Dazu muss ich wissen, dass die alle vernetzt sind. Dass jede öffentliche Ladesäule über die Bundesnetzagentur ein Signal rausschickt und sagt, hallo, hier stehe ich, ich bin frei und ich kann so und so viel laden. Ja, und diese Informationen fehlen ganz, ganz vielen Leuten, die natürlich immer erstmal ganz viele Gründe finden, warum man das E-Auto erstmal nicht kaufen sollte.
Hier stehe ich und kann nicht anders. Ruft die Ladesäule uns zu, wir müssen es nur hören wollen. Vielen Dank, Wolfgang, für deinen Anruf und schöne Grüße an die Gattin.
Das mache ich.
Ja. Tschüss. Tschüss. Wir haben in dieser Sendung diskutiert, ob in der E-Mobilität eine Lösung für die Klimakrise liegen könnte. Die Idee dafür kam von unserem Hörer, von Henry. Mit dem haben wir diese Sendung auch eröffnet.
Was mich am meisten stört, ist eben dieses unnötige Verbrauchen von Strom. Ja, wir gehen nächstes Jahr aus der Atomkraft raus und außerdem müssen wir ja auch aus der Verstromung von Kohle und Gas raus. Und da können wir nicht einfach ruhig weiter oder noch mehr Strom verbrauchen. Sondern für mich heißt die Lösung einfach erstmal einsparen. Natürlich nicht mehr Diesel und Benzin verbrauchen, ist auch klar. Nur, wenn ich da mir die Teslas angucke, das Einfachste, so habe ich gestern mal recherchiert, mit 150 Kilowatt, das sind über 200 PS, ja. Das stößt mir eben dabei auf.
Sagt Henry, ihn stört der unnötige Stromverbrauch, die Stromverschwendung. Das hat er mehrfach unterstrichen. Also E-Mobilität gleich Klimaschutz? Nee. Sieht er nicht so. Kritik seitens der Hörerschaft kam auch in puncto Batterien. Da ging es dann einerseits um die Herstellung und den Abbau und andererseits um die Entsorgung.
Ich bin strikt dagegen. Also ich sehe da gar nichts Nachhaltiges drin. Und die Art und Weise, wie die riesigen Mengen an Batterien für Elektroautos und auch für Elektrofahrräder hergestellt werden, das geht meiner Meinung nach gar nicht.
Wir haben zwei Autos, mein Mann und ich, ein Diesel und ein Elektroauto. Allerdings muss ich sagen, was wird mit den Batterien, wenn die nicht mehr können? Das ist genauso ein Problem wie mit der Atomenergie.
Wobei, das muss ich dann noch mündlich nachreichen, uns auch Zuschriften erreicht haben. Ein Hörer schrieb, ja, Kobalt muss nicht zwangsläufig in China abgebaut werden. Es gibt da Forschung dazu, ob und wie man diesen Stoff ersetzen könne. Und es gab auch Zuschriften zum Nachleben von Autoakkus. Wenn die eben nicht mehr im Auto laufen, dann können sie eben einerseits als Energiespeicher dienen oder aber, wenn sie dafür auch nicht mehr taugen, wohl recht gut auseinandergenommen und recycelt werden. So, warum denn nicht Wasserstoff? Das war ein weiterer großer Aspekt, der sie bewegt hat und der hier vermehrt diskutiert worden ist als Alternative zu herkömmlichen Verbrennern und E-Autos. Wir hatten im Gespräch dazu Claudia Kempfert, die ist eine Expertin für Energie und Verkehr und die hat mal die Effizienz der möglichen Varianten verglichen.
Heute mit einem Elektrofahrzeug rumzufahren, verursacht ein Drittel der Benzinkosten, die wir normalerweise haben. Und diese Effizienzvorteile sind unschlagbar. Das haben wir beim Wasserstoff nicht. Da ist man dann nochmal dreimal so teuer. Also das macht tatsächlich keinen Sinn. Dieser kostbare Wasserstoff, den brauchen wir für die Industrie oder für den Schwerlastverkehr, für den Schiffsverkehr oder Flugverkehr. Da ist es in der Tat sinnvoll. Aber für den Pkw das zu tanken, das ist Champagner in den SUV-Tank, da warne ich vor, das ist tatsächlich nicht sinnvoll.
Ist nicht sinnvoll, dem schließt sich auch Björn an, den hatte ich vorhin noch am Telefon, nicht on-air, sondern off-air. Der sagte mir, ich fahre seit 13 Jahren E-Auto und ich glaube, das ist die Zukunft für den Individualverkehr, also für PKWs, für Motorräder. Wasserstoff, sagt Björn, wird dann wohl eher bei schweren Gerätschaften eingesetzt werden, also LKW, Schiffverkehr, Flugzeuge dann irgendwann einmal. So, sollte das nächste Auto ein E-Auto sein, haben wir Sie gefragt und uns hat der Mobilitätsexperte Christian Klöckner erzählt, der arbeitet und forscht in Norwegen, dass die Antwort da für die Norwegerinnen und Norweger auf jeden Fall lautet, ja, mehr als 50% der PKWs, die da rumfahren, sind schon Stromautos. Die Radio 1 Hörerschaft ist sich da nicht so einig. 33% der Menschen, die abgestimmt haben, sagen, ja, das nächste Auto wird ein E-Auto. 40% sagen nein, ich bleibe wohl beim Verbrenner und 27% sagen, ich brauche gar kein Auto. Ein weiterer großer Aspekt in der Debatte war die Infrastruktur, die in Deutschland nicht so da ist, so die Kritik. Ruft uns Wolfgang an, der selber handelt, nämlich mit E-Autos und sagt, na, die sind vielleicht einfach nicht so sichtbar wie die Tankstellen, die uns da anblinken am Straßenrand, sondern die stehen eben eher so versteckt vom Supermarkt oder vor irgendwelchen anderen Ladenzeilen. Da lohnt es sich, ins Netz zu gucken. Es gibt die entsprechenden Apps und sich mal einen Überblick zu verschaffen, was da eben doch angeboten wird an Infrastruktur zum Laden. Soweit zumindest der Querschnitt dessen, was wir hier in den vergangenen zweieinhalb Stunden zusammengetragen haben. Das war sie, unsere Sendung zum Thema E-Mobilität. Und ich möchte Ihnen aber schon mal verraten, worüber wir hier am kommenden Freitag mit Ihnen diskutieren möchten. Es ist ein Thema, das schon einen langen, langen Bart hat. Ich will nicht sagen, es ist so alt wie die Menschheit, aber fast. Natürlich die Legalisierung von Cannabis. Das ist Thema auch gerade in den Koalitionsverhandlungen. Und wir möchten mit Ihnen erörtern, was spricht dafür, was spricht dagegen, was sagen Nutzer, was sagen Abstinenzlerinnen, was sagt die Suchtmedizin, was sagt eventuell auch ein Jugendrichter zum Thema? Wir werden in Länder gucken, die schon länger Erfahrungen haben mit der Legalisierung von Cannabis. Klar, da fallen einem gleich die Niederlande ein. Gibt aber auch andere Länder und US-Bundesstaaten, in denen sie, wenn sie wollen, Cannabis frei erwerben können und sich dafür nicht in die Schmuddelecken irgendeiner Stadt stellen müssen. Was bringt das also, wenn wir Cannabis legalisieren sollten? Diskutieren wir mit Ihnen am nächsten Freitag. Freitag ab 10 Uhr und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Sie können natürlich auch jetzt schon anrufen. 0331 70 99 111. Halten Sie nicht zurück mit Ihrer Meinung.